Hattest du nicht auch Strapse
an? Ja, natürlich hatte ich Strapse an. Musste
das ist selbstverständlich.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Wenn ich sein Gesicht sehe, muss ich schon wieder dumm lachen. Das Einzige, was mir einfällt. Herzlich willkommen zu Family Affairs. Und mit dem Gesicht meinte ich nicht meinen lieben Bruder Christoph, sondern unseren heutigen tollen Gast. Es handelt sich nämlich hierbei um Nils Buckelberg.
Hallo zusammen.
Hallo Nils. Heute schaltest du dich zu aus dem schönen Erlangen.
Aus dem schönen Erlangen, ganz gleich neben Sielangen.
Oh Gott, schöne Zote.
Wir haben schon gehört von dir, dass es sehr, sehr kalt wird in Erlangen, aber
ja, hier ist
du
schon
hältst
voll Winter.
Durch.
Hier ist schon totaler Winter ausgebrochen. Aber ich habe ein schönes Hotel. Ich bin auch heute, als ich im Hotel eingecheckt habe, hat die Frau an der Rezeption gesagt, ich kenne sie noch, ich habe sie sofort wiedererkannt.
Das ist ja total süß. Ja, bei der Gelegenheit ist mir nämlich eingefallen, heute eben mit großem Schreck, Nils, mit großem Schreck, weil ich denke, wo ist die Zeit geblieben? Wir kennen uns seit 31 Jahren.
Tja.
Seit 31 Jahren. Und jetzt haben wir uns 15 Jahre nicht gesehen und dafür in letzter Zeit viel zu oft.
könnte man fast meinen.
Nee, ich habe den Nils auf dem Gang abgegraben, als wir für eine Musiksendung für Vox was aufgezeichnet haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, Nils, komm noch mal zu uns in Podcast. Und hat er sofort gesagt, ich bin dabei. Das finde ich großartig.
Ja.
Weil in deinem Podcast, Nils Buckelberg Erfahrung, geiler Titel übrigens, Da war ich als Gast und das war mein allererster Podcast und ich wusste noch nicht mal genau, was das eigentlich ist.
Ah. Ja, und dafür hast du dich so fantastisch geschlagen, dass diese Folge, wo du zu Gast warst, noch, also bei allen HörerInnen auch noch monatelang als große Lieblingsfolge immer genannt wurde.
Ja,
weil wir einfach,
cool.
Weil wir einfach die ganze Zeit durchgelacht haben.
Wir haben von Anfang bis Ende durchgelacht, weil wir haben über unsere alten Viva-TV-Erfahrungen gesprochen. Das waren sehr viele und da ist uns wirklich eine Schote nach der anderen eingefallen. Da kommen wir bestimmt gleich
Wahrscheinlich, ich fürchte auch.
Ich hätte noch eine Frage zum Namen deines Podcasts.
Ja.
Hat er sich angelehnt an die Jimi Hendrix Experience?
Nee, du bist auf dem, leider auf dem falschen Dampfer. Es war keine musikalische Anlehnung, sondern ich habe es angelehnt an den größten Podcast, oder den teuersten Podcast seinerzeit, die Joe Rogan Experience. Kein unumstrittener Podcast, ich höre den noch nicht besonders gerne, aber der hat irgendwie seinen Podcast für 220 Millionen Dollar verkauft und habe ich gedacht, das will ich auch, deswegen nenne ich den einfach auch so. Hat aber nicht geklappt.
Aber aber unter 250 Millionen.
220
auf
Euro habe ich gekriegt.
Ja, genau.
Verdammte Axt.
Inflationsbereinigt ist das ja dasselbe.
Ja.
Das sieht aber jetzt wohl anders aus. Du bist ja jetzt gerade auf Tour, ne, mit Gästeliste Geisterbahn.
Genau.
Und wie ist denn das? Also du sitzt dann da vor dem Publikum und dann nehmt ihr das auf und dann wird das hinterher, kann man sich das überall anhören. Was ist für dich persönlich jetzt der Unterschied, auf der Bühne da zu sitzen oder zu Hause im Studio, im stillen Kämmerlein?
Na, mir war immer wichtig, dass wir haben echt relativ früh angefangen, live aufzutreten. Das Touren kam dann auch immer noch dazu, als wir dann Booking hatten und so. Aber mir war das immer wichtig, dass wir, wenn wir Live-Shows machen und die Leute zu uns kommen und Eintritt zahlen und uns die besuchen, sich die Mühe auf sich nehmen, Weg zu uns zu finden und in irgendeine Location uns da zu sehen, war es mir immer wichtig, dass wir auch irgendwas machen, was nur exklusiv für die ist. Also woran man keinen Spaß hat, wenn man es nicht sieht, sozusagen. Deswegen war mir immer wichtig, dass es keine reine Podcast-Aufnahme wird, sondern dass wir immer ein bisschen mehr bieten, als nur einen Podcast zu machen. Aber es ist natürlich, wir kommen auf die Bühne und es ist erstmal so ein bisschen so das, was die Leute kennen, so ein bisschen improvisieren, rumquatschen, Quatsch machen, Themen finden, auf denen man so ein bisschen rumreiten kann. Und dann machen wir im Moment oft immer so eine Impro-Nummer, wo wir dann irgendwas auf der Bühne nachspielen oder versuchen nachzuspielen. Das Publikum kann mitmachen und kann irgendwie Begriffe reinrufen und dann suchen wir noch jemanden aus dem Publikum, der Geräusche auf der Bühne machen muss, damit es sich wie ein Hörspiel anhört und so. Und zur zweiten Hälfte, wir verteilen immer so Kärtchen auf den Sitzen und da können die Leute jede Frage draufschreiben, die sie wollen und vorne abgeben. Und nach der Pause sitzen wir dann immer auf der Bühne und beantworten die besten Fragen und suchen raus, was die Frage des Abends ist und so.
Cool. Eine ganz geile Idee. Du bist ja podcastmäßig echt richtig unterwegs und du bist ja schon super lange dabei. Das ist ja...
In dem Medium
Podcast. Was hat dich denn daran so gereizt?
Ja, nächstes Jahr haben wir mit Gästeliste Geisterbahn 10-jähriges Jubiläum. Das war mein erster Podcast.
Wahnsinn.
Den haben wir vor 10 Jahren angefangen, das ist echt krass. Ich habe das schon so als Medium mitbekommen. Das war in Amerika schon viel größer, bevor das hier rüberkam. Und ich hatte gedacht, ich will das mal ausprobieren. Ich fand das irgendwie gut, dass man quasi so eine Sendung machen kann, ohne großen Aufwand, weil es nur Audio ist und dass man da irgendwie, dass es relativ einfach herzustellen ist und dass es da auch noch gar keine Formatierung gibt oder so. Bei YouTube zum Beispiel war ja irgendwann das Problem, dass gesagt wurde, ja, du musst irgendwie, das darf nur so lang sein, sonst interessiert es keinen, du musst auf die Zahlen achten, bla bla bla. Und bei Podcasts war das war so frei, eigentlich so wie damals am Anfang von Viva, wenn du dich erinnern
das
magst.
Das wollte ich.
Ja, das stimmt.
Da habe ich eben auch noch drüber nachgedacht, man dass machen, man also man in will. Diesem Rahmen, der vielleicht sehr weit gesteckt wird, dass man da machen völlige kann, was man will. Man hat völlige Narrenfreiheit. Ne?
Total. Ich erinnere mich ja damals noch an die Redaktionsräume aus Pappkartons irgendwie, wo diese durch Pappkartons abgetrennt waren.
Die Umzugskartons, ne?
Genau,
die
Umzugskartons.
Oh Gott.
Und das so war das so bei Podcasts am Anfang auch so ein Pioniergefühl. Und jetzt ist es natürlich ein etwas etablierteres Medium, aber es hat immer noch so viele Freiräume, die noch gar nicht erforscht sind, wo gerade am deutschen Markt sich noch keiner richtig reingewagt hat und so. Und deswegen macht das so einen Spaß, da irgendwie noch so viel rumexperimentieren zu können.
Und du kommst in die tollsten Städte Deutschlands, darf man nicht vergessen.
Wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt auf Tour seid? Ähnelt der Zeitplan dem Zeitplan einer Band oder macht ihr andere Abstände? Seid ihr länger unterwegs an einem Stück?
Nö, wir machen tatsächlich, wir machen im Moment auf der Tour immer so Dreierblöcke, drei Termine hintereinander und dann wieder so ein, zwei Wochen Pause und dann wieder drei. Mhm. Weil dadurch, dass wir jeden Abend improvisieren, wenn du jetzt so sechs Abende hintereinander machen würdest, wäre wahrscheinlich am sechsten Abend, würdest du erzählen, was du am ersten Abend erzählt hast, sozusagen.
Ja. Also da, verschossen. Ja.
Genau, da muss man dann so ein bisschen dafür sorgen, dass da auch, dass das so ein bisschen frischer bleibt und dass man auch so Inspirationen, so albern das auch klingt, irgendwie behält. Weil das eben immer, weil jede Show anders ist und jede Show neu ist. Ich mache ja nächstes Jahr so eine Solo-Tour, die wird zum Beispiel komplett geschrieben. Da, da muss ich quasi nichts improvisieren. Also da kann ich jeden Abend das Gleiche spielen. So, das
ja, ich hab schon gelesen, also du bist ja im Februar, glaube ich, in Köln, ne?
Ja,
Bütchen of the Universe. Das ist sehr geil. Erzähl uns mal, was du uns da zum Besten geben wirst. Wir werden natürlich kommen, Nils. Wir kaufen die Tickets auch ganz regulär. Wir werden dich unterstützen.
Ihr seid ja auch herzlich eingeladen. Also ich
Gut, okay.
Dann bringen wir dir...
Ich hätte gehofft, dass du das sagen würdest. Mein Bier geht auf Herrn Bokelberg.
Ja, genau. Vor allen Dingen fällt mir jetzt gerade noch ein zu dem Wort Bütchen. Da bin ich nämlich letztens selber nicht drüber gestolpert, weil wir ja alle aus derselben Ecke kommen. Aber es gibt einige Leute, die ich kenne, die können damit gar nichts anfangen, mit dem Begriff Bütchen.
Geht euch das auch so, dass ihr so rheinländische oder kölsche Begriffe in eurem Wortschatz habt, die ihr immer für normale Worte gehalten habt?
Genau.
Wo dann Leute plötzlich sagen, hey, das ist ein Plümmo. Als ich in Berlin irgendwann mal gesagt habe, ich hätte gerne ein neues Plümmo, haben die mich angeguckt, als wäre ich bescheuert irgendwie.
Ist das was zu essen?
Ja.
Trinkhalle, es gibt Trinkhalle, es gibt Kiosk.
Ne? Späti wird ja hier in Berlin immer gesagt.
Späti, genau.
Aber Bütchen, für mich ist Bütchen ein Bütchen halt.
Typisch rheinisch, nicht mal kölsch, sondern es ist rheinisch. Ich glaube, das allererste Bütchen, jetzt sei sehr stark, hat es gegeben in Düsseldorf.
Ja, das.
Nein, ich korrigiere mich.
Da geht der Nils natürlich nicht hin mit seiner Lesung.
In Königsforst. Und zwar.
Christoph.
Da, an der Warner Heide, da ist ein Fahrradweg, da ist eine riesen Trinkhalle und die ist gerade ganz neu gemacht. Da müssen wir unbedingt hinfahren. Die ist ganz neu gemacht an so einer Ecke, an dem Mauspfad.
Ja.
Und das ist das älteste Bütchen der Welt.
Ich weiß,
woher willst du das wissen?
Da ist eine Plakette dran.
Ja.
Vor allen Dingen,
man muss immer glauben, was daran steht.
Ich weiß, was der Nils heute Abend macht. Der wird erstmal jetzt heute diesen bekloppten Podcast aufnehmen. Wisst ihr, wo das älteste Bütchen der Welt ist? Genau. Das wirst du bestimmt heute Abend erzählen.
Na stimmt. Wenn ich sage, Königsforst, haben die ganzen Erlangner alle so ein riesen Fragezeichen im Kopf. Was ist denn Königsforst?
Was ist das? Also Bütchen of the Universe. What's going on? Was wird passieren? Was erzählst du?
Ich wollte mal so ein Programm machen, wo ich so ein bisschen verrückte Sachen erzähle, die mir im Laufe meines Lebens und vor allem meiner Karriere passiert sind. Aber ich erzähle auch so ein bisschen weirde Dinge aus der Schulzeit und versuche so einen Bogen zu spannen von damals bis heute. Was gibt ja auch ein paar Auf und Abs und so, was einem da so alles passiert ist. Und das natürlich in einer möglichst unterhaltsamen Form präsentiert. Mhm. Ich habe mir verschiedene Sachen ausgedacht. Ich habe zum Beispiel, ich habe in der Schulzeit habe ich meinen Comic-Helden erfunden, den ich auch später noch so zu Viva-Zeiten ein bisschen etabliert habe mit meiner Band Fritten und Bier, der hieß Armbeinman und bei dem sind so Arm und Beine zusammengewachsen und der fliegt so durch die, und zwar halt so typische letzte Reihe Quatsch irgendwie in der Schule, weil der Matheunterricht langweilig war und ich habe jetzt auf eBay einen Tageslichtprojektor ersteigert für 5 €.
Nein, das ist das, was wir in der Schule früher hatten.
Ja, mit diesen Folien.
Das furchtbare Ding da, was immer kaputt war.
Richtig,
genau. Und den habe ich für 5 € ersteigert und den nehme ich mit auf Tour und zeichne auf der Bühne live Armbeinman und erzähle, wie bescheuert das damals
war. Das ist aber also geil. Ich denke mir nämlich, es ist gar nicht so einfach, wenn du sagst, du erzählst alle möglichen Anekdoten aus deinem Leben. Ich weiß, das wird dir nicht schwerfallen, weil es gibt sehr viele, auch sehr lustige Anekdoten. Trotzdem ist es ja auch eine Kunst, Und das kannst du, weil du auch schreibst und Drehbuchautor bist. Es ist aber trotzdem eine Kunst, das Ganze in ein Programm zu bringen und dich eben auch an, ich sag mal, an einen gewissen Plan zu halten, an wie nennt man das nochmal hier im Fernsehleben?
Vorgaben,
wie nennt man das? Skript.
Skript, ja, genau.
Du weißt schon, so ein Plan halt.
Ja, also ich glaube, ich finde das auch
gerade nicht ein.
Ich finde das auch eine Herausforderung. Ich finde das auch mega aufregend. Ich finde es auch eine Herausforderung. Ich finde es aber auch super aufregend. Ich finde vor allem auch jetzt, nachdem ich jetzt so lange Jahre mit Gästeliste getourt bin und quasi wir immer improvisiert haben, finde ich es so aufregend, mal genau das Gegenteil zu machen. So ein festes Programm zu haben, festen Plan zu haben, damit jeden Abend auf die Bühne gehen zu können, das einfach auch permanent reproduzieren zu können. Das finde ich total aufregend und ich, wie gesagt, ich versuche eben, dass das dann so abwechslungsreich wie möglich ist, dieser Abend. Also ich erzähle da nicht nur, ich singe auch und ich, wie gesagt, ich male und dann gibt es natürlich auch, ich lese auch ein bisschen, ich habe ja 3 Bücher geschrieben, ich lese auch mal irgendwie Passagen aus den Büchern und so und versuche da wirklich so, es soll halt auf keinen Fall langweilen, aber es ist schon mal, ich nehme die Leute so ein bisschen mit auf die Reise.
Ja, das finde ich großartig und du hast dir den Zeitpunkt für den Auftritt in Köln ja auch gut ausgesucht, denn, Achtung, ich glaube, das ist am 27. Februar und es ist ja noch vor Karneval und wir wissen ja, dass du ein sehr großer Karnevalist bist.
Ja.
Mensch Nils, aber du wohnst ja gar nicht mehr in Köln. Wie hältst du das in Berlin aus ohne Köln?
Also ich sage immer, ich bin der rheinische Ambassador. Ich bringe die rheinische Fröhlichkeit in die Welt hinaus und die Berliner können eine Menge davon gebrauchen. Da bin ich hart am Ackern, dass sich das mal ein bisschen verbreitet. Ich habe auch die Tour übrigens, die geht Februar und April und ich habe gesagt, der März muss geblockt werden, weil da Karneval ist. Also A, damit ich hingehen kann und B, weil ich danach noch eine relativ lange Zeit brauche, um meine Stimme wiederzufinden. Also mir fehlt das Rheinland immer sehr. Ich versuche so oft wie möglich da zu sein. Ich habe meine beste Freundin wohnt direkt am Eigelstein. Ich penne dann immer bei der und hab dann immer so. Also es ist aber auch schön, weil wenn ich jetzt jedes Mal in Köln bin, dann sehe ich alle, die ich mag. Ich mache alles, was ich mag. Ich gehe überall hin, wo ich gerne bin und kann so eine Köln-Essenz genießen, ohne dass es mich langweilt und nehme das dann so, lade mich da so ein bisschen auf, nehme das mit nach Hause und lade mich das nächste Mal wieder auf.
Das hast du ja schön gesagt, eine Köln-Essenz.
Und, nee, das ist richtig.
Und weißt du, was auch lustig ist, Christoph?
Was?
Nils beste Freundin ist befreundet mit meiner sehr guten Freundin, die auch meine Nachbarin ist. Das finde ich sehr lustig. Und die geht immer zusammen feiern. Ja. Sehr schön.
Du meinst die beste Freundin von nebenan, die
Richtig. Und sag mal, Nils, wenn du jetzt irgendjemanden beschreiben müsstest, der nicht Karneval erlebt hat und Karneval nicht kennt, wie erklärst du den Leuten Karneval?
Ja, das habe ich, glaube ich, wirklich auch schon sehr oft gemacht. Ich merke dann auch oft, Leute kommen oft zu mir, die nicht aus Köln kommen, die sagen, ja, das ist doch totale Scheiße, das ist doch einfach nur Saufen und was weiß ich was.
Ja,
und so.
Ja.
Und ich wusste doch schön. Ich werde auch nicht müde, ich erkläre denen das gerne immer wieder, solange die mir dann geneigt sind sozusagen oder geneigt sind zuzuhören. Ich lade auch alle mal ein, ich sag, komm vorbei, ich nehme dich mit. Ich sag immer, das ist einfach ein Fest, wo das natürlich toll ist, wenn man damit aufgewachsen ist, weil auch als Kind ja Karneval zu feiern schon super war, weil Verkleiden einfach super ist. Und weil es aber auch toll war zu sehen, dass die Erwachsenen auch mal außer Rand und Band waren und denen auch mal alles egal war und die auch mal gesagt haben, ach komm, scheiß drauf, jetzt holen wir halt noch ein Festchen oder was auch immer. Muss ja nicht nur um Alkohol drehen, sondern auch um so eine Haltung. Und das fand ich immer so schön, weil gerade auch die Lieder, die es in Köln gibt, und Köln ist wirklich die einzige Stadt in Deutschland, die so eine reiche musikalische Vielfalt hat.
Da hat er recht.
Also so was sozusagen Mundart betrifft. Ja. Und diese Lieder zu singen, die lernt ja auch jeder, der nicht aus Köln kommt, auch innerhalb von 5 Minuten. Und die Leute grölen dann, die Lieder laufen ja auch 8-mal am Abend, beim 5. Mal spätestens können sie. Und das ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Warme, das Karneval vor allem an Weiberfastnacht in schönen Läden hat. Also es gibt natürlich auch, und ich sag dann auch immer, klar gibt's auch Scheiße an Karneval. Es gibt auch Kackecken in der Stadt, wo man nicht hingehen kann und so. Wo gibt's die nicht? Aber so die Grundverabredung von Karneval ist, wir sind jetzt alle radadoll. Und das finde ich irgendwie, das ist so schön, wenn sich so eine ganze Stadt darauf einigen kann.
Ich finde das auch geil.
Finde ich auch super. Als Jugendlicher fand ich das so ein bisschen komisch und ätzend, weil die Erwachsenen, wenn man selber noch nicht erwachsen war, die haben dann irgendwie auch so ein bisschen am Rad gedreht, wie du gerade richtig gesagt hast. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ist uncool. Aber nachher hat sich das bei mir dann auch wieder eingependelt. Und ich finde Karneval ganz große Klasse und würde dich jetzt gerne fragen, wenn du losziehst, ab Donnerstag, wie sieht dein Pensum aus, dein Tagesplan? Wie oft gehst du feiern, so durchschnittlich? Oder gehst du jeden Tag feiern? Wie machst du das?
Also da ich ja gerade eben auch schon erzählt habe, dass ich versuche natürlich Köln immer so gut wie möglich aufzusaugen, wenn ich da bin, gehe ich jeden Tag raus. Ich zwinge mich jeden Tag rauszugehen.
Das ist heavy.
Ja, das ist heavy. Das ist vor allem so die ersten Tage. Also nach Weiberfastnacht will man ja eigentlich erstmal, braucht man eigentlich eine Woche Pause.
Ja.
Und da versuche ich schon, mich dazu zu bringen. Es ist auch so, ich bin dann, versuche auch so verschiedene Sachen auf verschiedene Tage zu legen. Ich bin zum Beispiel seit Jahren nicht mehr in Köln beim Rosenmontagszug gewesen, weil ich auch scheiße finde, dass sie da überall diese Tribünen aufgebaut haben. Es gibt da fast gar keinen Ort mehr, wo keine Tribüne steht.
Ja.
Und die Leute da, wo kein steht, drängeln die sich wie doof und so. Das finde ich irgendwie, das ist sehr, da haben die nicht gut aufgepasst. Deswegen gehe ich da nicht mehr hin, aber zu der Zeit, meine Eltern leben in der Eifel und dann fahre ich mal zu denen und da ist so ein Zug, der besteht so aus 4 Wägen, die aber 3-mal bei denen am Haus vorbeilaufen, weil so eine Acht durchs Dorf laufen.
Das ist geil.
Wo du dann gar nicht merkst, dass der erste Wagen schon wieder da ist.
Ja, und das ist ja Wahnsinn, wenn die fertig sind, hast du irgendwie 4 Tüten voll, so, ne? Weil die dann da zu klein ist, also einfach wie bekloppt werfen. Also das ist so, das mache ich immer sehr gerne an Rosenmontag. Ja. Dann fahre ich danach wieder nach Köln in die Stadt rein und gehe dann abends am Rosenmontag, treffen sich ja wirklich die ganz harten Veteranen. Da wird dann nochmal ganz besonders, da wird man aber auch nochmal ganz besonders sehnsüchtig. Da sind dann die dann noch in der Kneipe stehen, die sind dann so, oh, man ist so eine eingeschworene Gemeinschaft. Guck mal, wir haben es geschafft. Wie viele mussten wir zurücklassen
auf dem
Schlachtfeld des Karnevals. Und wir stehen noch hier. Wir standen
zusammen.
Dann
schön mit der U-Bahn zurück. Und mein schönstes Karnevalserlebnis war, weil du eben von Gemeinschaft sprachst, Gemeinschaftsgefühl war, in der Straßenbahn in Richtung Heimat versuchen zu kommen, ja, mitten in der Nacht. Und dann ist die ganze Straßenbahn voll mit Jecken, alle verkleidet. Und irgendeiner hat einen Ghetto-Blaster dabei und spielt Lev Marie. Und der ganze Laden singt mit. Das ist so unglaublich geil. Ja?
Das stimmt.
Was ist dein Lieblingskarnevalslied?
Wenn es das überhaupt gibt. Es gibt so viele.
Ich liebe Lev Marie. Ich bin kein Mann für eine Nacht.
Das habe ich doch noch nie gemacht.
Da muss ich lachen.
Muss ich auch mal lachen.
Also ich bin großer Fan von, ich liebe ja die alten Blackfist-Sachen sehr. So alle Tommy Engel Blackfist-Sachen sind für mich ja unglaublich toll. Deswegen ist für mich der Polterabend ein sehr schönes Lied. Ich mag aber auch das Schützefest sehr. 150 Mann und ein Fahnenführer dran. Das finde ich auch immer, finde ich super. Spanien-Lied natürlich.
Das liebe ich auch. Mir fehlt nur vom Balkon. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht singen, wegen GEMA.
Ach so, ja, richtig.
Ich überlege gerade, was
die ersten
neue
paar Sekunden auch, darf man das.
Gibt natürlich auch so ein paar neuere. Also ich fand hier Cat Baloo fand ich auch gut, als er rauskam. Ich bin da nur immer ein bisschen, das fängt ja, die erste Zeile von Diet K. Wort ist ja ein schöner Refrain, singen wir alle gerne mit.
Das ist ein tolles Lied, ja.
Aber die erste Zeile ist immer, ich bin Lokalpatriot. Und das finde ich immer so unangenehm, weil ich finde das Wort Patriot ist immer so, nee, sei das nicht.
Vielleicht hat es gerade nicht anders gepasst im Text. Ich meine, du kommst ja im Prinzip auch aus Köln, ne? Und deine Eltern wohnen ja eh nicht mehr da und die Zeiten, glaube ich, wo die Haustüre deiner Eltern belagert worden sind, einst bei Caught in the Act, die sind vorbei,
Es gab lustigerweise zu Viva-Zeiten ein Mädchen aus Italien, die unglaublich in mich verliebt war. Und die hat unsere Privatnummer rausbekommen und hat dann mal angerufen. Und mein Vater spricht ja fließend Italienisch. Und der hat sich dann immer mit der unterhalten, hat gesagt, ach, mach dir doch keine Hoffnung, Mädchen. Und so.
Und
hat ihn
immer so. Jetzt hat er sie geheiratet.
Sehr schön.
Echt?
Meine allererste Freundin war auch aus Italien.
Das ist
eine andere Geschichte.
Aber das ist ja echt total niedlich, ja, aus Italien. Aber war das bei deinen Eltern so? Ich meine, du bist ja sehr jung bei Viva TV eingestiegen. Ich denke ja immer noch aus meiner Warte, weil ich ja so wahnsinnig viel älter bin als du, also 5 Jahre bin ich älter. Damals warst du 17, ich war 22, das sind
noch
ja
nicht
früher Welten gewesen.
21 warst du.
Nein, ich war 22, das sind ja früher Welten gewesen.
Ja,
heute
absolut.
Ist das natürlich nicht mehr so mit 5 Jahren Unterschied, aber trotzdem denke ich immer noch so, ach, der Nils ist ja so jugendlich. Aber damals, ich meine, du warst ja ein richtiger, großer Teenie-Star.
Ja.
Sind die dann tatsächlich auch zu deinen Eltern hin? Und wie war das mit den Fans? Ich meine, ich weiß ja nur, wie es bei mir war.
Die saßen vor der Tür.
Aber nicht wegen mir.
Genau.
Benjamin.
Also es gab so ein paar, die dann mal angerufen haben bei meinen Eltern. Das ist ja, was man sich ja gar nicht, habe ich zuletzt noch drüber nachgedacht, was man auch der heutigen Generation überhaupt nicht mehr erzählen kann, ist, dass wir früher alle in einem Telefonbuch standen. Dass so jeder Name aus einem Ort in einem Buch stand und die Telefonnummer dahinter. Meine Eltern standen natürlich noch im Telefonbuch in Wesselingen, dann haben das halt ein paar Kids rausgefunden, da irgendwie angerufen und aufgelegt und so dieses typische. Viel mehr war da aber nicht. Bei mir in Köln haben es ein paar manchmal rausgefunden, wo ich gewohnt habe. Die meisten wussten ja auch, dass ich in Köln wohne, und dann ein paar haben es dann eben rausgefunden, wo, sind mir dann irgendwie manchmal auch vom Studio gefolgt oder so, und haben dann geklingelt, haben so Klingelmäuschen gespielt, sind abgehauen. Ich weiß noch, einmal standen irgendwie, waren zwei Mädchen vor der Tür, die sind irgendwo aus, weiß nicht, 200-300 Kilometer oder so mit der Bahn angereist, und dann haben wir die so reingebeten, haben wir denen irgendwie einen Kakao gegeben, haben wir uns kurz mit denen unterhalten, die waren natürlich total verschreckt, aber ich habe in der WG gewohnt, die waren total verschreckt und waren so, oh, und waren so ganz aufgeregt, und dann haben
so,
wir gesagt,
so genau,
ja,
wollten es dann doch nicht.
Und dann hast du gesagt, ja, und jetzt holt ihr nochmal schön Fritten und Bier, und dann ist ja eingefallen, da könnte ich auch einen Bandnamen draus machen.
Das hatte ich auch schon vor, wie wir den Bandnamen hatte ich schon vor, wie wir. Ich hatte so viele Bands, ja? Und ich hatte auch immer Bandnamen. Die Band Fritten und Bier hieß vorher noch The Special Assholes, weil ich das als 16-Jähriger mega funny fand, weil da war das Wort Asshole einfach immer cool. Und dann wurde es aber 10-mal umbesetzt, und dann brauchten wir einen neuen Namen, und dann hat mein Bruder Ralf gesagt, ich so, wir brauchen einen neuen Bandnamen. Der sagt, was macht der denn jetzt? Und wir so, ja, wir gehen hier, es gab so eine ganz berühmte Frittenbude in Wesselingen, Costa, bei Costa, nur genannt Costa Köstlich, weil das so eine grüne Wellblechhütte war, haben das alle irgendwann nur noch die grüne Fakultät genannt. Und dann habe ich gesagt, schön. Ja, wir gehen zu Costa Köstlich. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, nett, doch gleich Fritten und Bier. Und wir so, sehr gute Idee.
Hervorragend. Und das war doch der Waldi, ne?
Waldi habe ich Fritten und Bier gemacht, genau.
Genau, dann Waldi. Was macht eigentlich Waldi heute?
Ach, der ist in Köln, der hat irgendwie Family, der macht sein Ding. Habe ich zuletzt wieder getroffen, als ich in Köln war total schön. Also, dem geht's gut.
Ach, das freut mich. Ja. Den müssen wir an dieser Stelle mal ganz herzlich grüßen.
Ja, liebe den Grüße
guten
an Waldi
alten
Waldmeister.
Waldi Waldmeister. Und weißt du, was auch so lustig war, Nils, als wir neulich da bei Vox diese Aufzeichnung hatten, da war doch Patricia Kelly da, ne?
Ja.
Und da ist mir jetzt nochmal eingefallen, wie das früher mit der Kelly-Family gewesen ist. Und das ist ja wirklich so ewig lange her. Und aber trotzdem ist es heutzutage cool, die alle zu treffen. Früher war das ja manchmal eher so, die Kelly-Family. Aber die alle wiederzusehen, das löst
das
bei mir immer so eine Nostalgie aus.
Wer hat das nochmal gesagt, wir bohren Löcher ins Hausboden?
Ich nicht. Das habe ich nicht
auch
gemacht.
Ich auch nicht.
Wir waren das nicht.
Nein, wir waren das nicht. Ich weiß aber noch, wer das war. Glaube ich.
Ich weiß
nicht
mehr.
In welchem Hafen lagen die nochmal?
Ja, da drüben bei der Messe, da in Deutz.
Am Jugendhafen, stimmt. Richtig. Ja. Und dann hatten die ein Schloss. Dieses Wasserschloss, ne?
In Bergheim, glaube ich.
Gümnich. Schloss Gümnich, da haben
Schloss
die gewohnt.
Genau.
Das ist doch da Richtung Bergheim, ne? Irgendwie so.
Ja.
Quadrat Ischendorf.
Du hast doch auch mal so eine Kinosendung gemacht, oder?
Ich habe mal für YouTube mit Ende Mohl zusammen so einen Kino-Channel gemacht, wo ich so Kinokritiken gemacht habe und so. Und für ZDF Neo habe ich auch mal eine Kinosendung gemacht. Ich habe ja auch Regie studiert, das lag immer so nah, weil ich halt mich sehr viel mit Film beschäftigt habe dadurch, dass ich das dann alles mache.
Wie bist du eigentlich in Berlin gelandet, Nils?
Genau.
Warte, wie war das nochmal? Ich bin, nachdem ich in Köln war.
Ich weiß nicht so genau.
Ja, ich überlege gerade. Ich bin, nachdem ich in Köln war, nach Hamburg gegangen, weil meine damalige Freundin schwanger war mit unserer gemeinsamen Tochter. Und dann saß ich dann in Hamburg, und das war ein Ort, wo ich so mit Mitte 20 als Rheinländer kreuzunglücklich war. Das ist das Hamburg.
Das wäre jetzt auch noch so.
Ja, ich bin auch mein Frieden mit der Stadt gemacht, aber ich war da, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also
obwohl
so,
Smudo da wohnte.
Smudo ist kein Rheinländer.
Den habe ich auch nicht getroffen. Ich habe mich mit ein paar netten Leuten auch getroffen, da war alles okay, aber irgendwie so dieser Vibe der Stadt, das hat mit mir irgendwie nicht gematcht. Auf jeden Fall lag das aber, glaube ich, auch daran, dass diese Beziehung dann auch nicht mehr sonderlich glücklich war und nicht so gut funktioniert hat. Und dann haben wir uns getrennt, dann bin ich zurück nach Köln. Und dann saß ich aber so ein bisschen am Trockenen irgendwie, da wusste ich einfach überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Also war jetzt nicht so, dass die Angebote irgendwie reingeschneit werden oder so und ich irgendwie täglich aussuchen musste, was machst du heute, sondern da ist einfach gar nichts passiert, da war einfach gar nichts mehr los. Und dann habe ich echt so mit mir gehadert und ich wollte aber immer Regie führen. Regie war immer ein großer Traumberuf von mir. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich jetzt mal an der Filmhochschule, weil ich habe sowieso gerade nichts zu tun und das könnte ja vielleicht so ein neuer, nächster Schritt sein für mich oder so. Und dann habe ich mich in München an der HFF beworben und auch nur da und habe auch gesagt, wie, so pathetisch, wie man mit Mitte, Ende 20 ist, ich bewerbe mich auch nur einmal und nur da. Ja. Und das Schicksal soll entscheiden.
Und wenn die mich nicht nehmen, sind sie selber schuld.
Du hast dir direkt den Schal über die Schulter geworfen, Regisseur-Schal.
Und das hat aber dann geklappt, überraschenderweise. Die haben mich dann genommen und dann habe ich gesagt, ja super, da gehe ich jetzt nach München und dann mache ich das erstmal. Bin ich nach München gezogen und habe Regie studiert und habe das auch eine Zeit lang gemacht, also weiß nicht, 6 Semester, sieben, acht Semester oder so. Und dann war es aber so, dass meine dann damalige Ex mit unserer Tochter, die ja mittlerweile auch geboren war, nach Berlin gezogen ist.
Oh.
Und ich natürlich auch immer mal wieder unsere Tochter sehen wollte und so und mich aber auch mittlerweile mit meiner Ex wieder sehr gut verstanden habe und deswegen bin ich dann öfter nach Berlin gefahren von München aus und der Kontrast München-Berlin, der ist wirklich massiv, also wenn das, man da
absolut,
also wenn man in den beiden Städten auch wohnt und dann mehrmals da nur zwischen diesen beiden Polen hin und her wechselt, das ist wirklich Tag und Nacht irgendwie, also weil München ist sehr schön, aber Berlin ist viel freier, viel größer, man kann, hat das Gefühl, man kann besser atmen, in München bin ich irgendwie x-mal auf der Straße einfach so grundlos kontrolliert worden, weil ich lange Haare habe, so in etwa, in Berlin kannst du mit dem Bademantel rum im Supermarkt und keinen stürzen, also das ist, ne, wirklich ein totaler
Unterschied.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Sind Sie nicht der Herr Bogelberg? Ja, ja.
Warum haben Sie keinen Bademantel an?
Warum haben Sie auch überhaupt nichts an? Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, München hat immer so ein bisschen so, also ich mag München und so, also um Gottes Willen, aber ich, für mich hat München immer auch schon alleine durch die Sprache, weißt du,
Wussis?
Genau, Bratwurst, weißt du, ich weiß nicht, die sind so, die sind halt so anders als wir. Ja. Ich kann das schon verstehen, was du meinst. Und ich glaube, Berlin ist auch ein größerer Schmelztiegel für alle anderen Leute von irgendwoher. So, naja, so ein Auffangbecken für Leute, die
Bier
in die große, weite Welt wollen.
Ist wesentlich besser.
Egal.
Muss ich ehrlich sagen.
Das Nils Bier hat sich seinen Kölsch mitgenommen.
Eben, es gibt ja auch Kölschkneipen in Berlin, deswegen da bin ich safe, was das betrifft. Aber ja, und dann bin ich halt irgendwann einfach in Berlin geblieben, weil ich dann in München, es ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Und dann habe ich irgendwie in Berlin gewohnt und dann war ich da. Ich muss aber auch sagen, also meine jetzige Frau, die ich ja auch wirklich sehr liebe, die ist ja gebürtige Berlinerin, gebürtige Ostberlinerin. Ach so. Und die hat, dadurch habe ich auch nochmal einen anderen Blick auf die Stadt und so, weil das eben einfach auch ihre Stadt ist. Aber ich muss da auch, ich bin da auch viel zu lang. Ich habe damals eigentlich gesagt, ich bleib so lange, bis meine Tochter aus der Schule raus ist und dann haue ich auch wieder ab. Und dann habe ich halt in der Zwischenzeit meine jetzige Frau kennengelernt. Jetzt hat die plötzlich eine erfolgreiche Firma und ich muss schon wieder in der Stadt bleiben. Aber so, also ich hänge nicht sehr an Berlin. Ich würde da auch jederzeit weggehen können.
Aber ich meine, ihr habt euch ja auch echt was aufgebaut. Ich meine, Maria, darf ich sagen, ist ja Podcast-Produzentin, also Produzentin. Und mit der hast du ja auch einen eigenen Podcast. Und als ich damals bei euch war, wir haben das ja bei dir zu Hause gemacht. Ne? Ja. Und das war ja also top, wie gesagt, mein erster Podcast, top professionell, aber so schön, weißt du, an deinem Wohnzimmertisch und mit den Mikrofonen und auch mit der dazugehörigen Bewirtung. Und ich fand das irgendwie so, das hat also... Ich habe sie ja dann auch kennengelernt und mir hat das irgendwie sehr, sehr gut gefallen, wie ihr miteinander umgegangen seid. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass ihr auch so zusammenarbeitet. Das finde ich so, ja, passt so wie soll ich sagen, wie Arsch auf Eimer. Das ist doch toll und das ist ja vielleicht auch manchmal wertvoller als jetzt der Ort.
Man muss ein gutes Team sein.
Also ich will damit sagen, bleib in Berlin mit deiner Frau, wenn sie es so liebt.
Ja, na klar, also das ist ja, also für mich gibt es natürlich nicht die Alternative, irgendwo hinzugehen, wo sie nicht ist. Das ist auf jeden Fall, bleib ich mit ihr da, wo wir sind. Sie ist aber auch nicht abgeneigt, irgendwie perspektivisch Berlin zu verlassen, sei es, dass wir irgendwo anders auch eine Zweitwohnung nehmen oder so, dass man irgendwie so hin und her fahren kann oder wie auch immer. Aber ja, da sind wir die ganze Zeit überlegen, wie wir es machen, was wir machen und so. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass ich es immer an der Seite von Maria machen werde, weil das...
Mag Maria Karneval?
Nee, Maria ist ja, wie gesagt, gebürtige Berlinerin und die hat
ja,
mal, die, aber
ja
das
nix.
Lustige ist, die hat ihre Ausbildung, die hat mit 20 gedacht, sie müsste eine Ausbildung machen. Hat
bei
eine Ausbildung,
wird's.
Nee, die hat die Ausbildung bei der EMI gemacht in Köln. Und dann ist in ihrem ersten Ausbildungsjahr, dann war halt Karneval, aber keiner hat ihr Bescheid gesagt. Und dann kommt die morgens
ins Büro.
Das war
wie bei mir damals in der Ausbildung.
Dann kommt die morgens ins Büro und dann steht sie plötzlich neben der Biene aus der Buchhaltung im Fahrstuhl und sagt, was ist denn hier los? Die so als Biene verkleidet da irgendwie rumläuft.
Das ist geil.
Und das war halt ein ziemlicher Kulturschock für sie.
Ich finde es großartig, wenn du morgens durch Köln fährst und du gehst, weißt ja selber, früher die haben die Kinder in den Kindergarten in die Schule gebracht, da konntest du ja noch nicht feiern gehen. Ja, ne? Musst ja erstmal so bis nachmittags, bis zur Abholung ganz ruhig bleiben. Ja. Und dann fährst du da so lang und dann siehst du so irgendwelche Leute mit komischen Kostümen da stehen. Mein Lieblingskostüm ist immer, ich weiß nicht, ich fühle mich da sehr
Clown?
Hingezogen. Nee, ach, um Gottes Willen.
Hätte ja sein können.
Nee, schlimm finde ich ich mag nicht so gerne diese Fleckenkostüme, die, weißt du,
ja,
diese
mit den Lappenclown
meinst du das?
Was?
Meinst du Lappenclown oder was?
Ja.
Lappenklaus. Ja, so heißen die. Das sind die Lappenklaus.
Ja, ich weiß. Nee, mein Lieblingskostüm ist immer der Vollassi. Ich liebe das, weißt du, die Typen mit den Fokuhila.
Ja, mit den Sonnenbrillen.
Ja, ja, mit den Sonnenbrillen. Und dann, weißt du, wenn du so mit den Ketten und wenn du dann noch so fake so Mucki-Arme drauf hast. Das finde ich großartig. Das ist, weil das so, weil ich mag so Kostüme, die so echt sind.
Ja.
Also so erschreckend echt. Ja. Wo man sich manchmal fragt, ist das überhaupt ein Kostüm?
Wir sind vor 2 Jahren in unserer Gruppe hier in Köln, sind wir als die Klimbim-Familie gegangen. Das war ein sensationelles Kostüm. Das war wirklich richtig gut. Ich war Elisabeth Volkmann in diesem Morgenmantel, dann meine Freundin Susi war Ingrid Steger mit so einem Kinderlätzchen und diesem schwarzen Zahn. Einer von uns war der Opa mit so einer Gummiglatze und dann hat man noch diesen Feinen, der immer diese Schiebermütze anhat.
Ja, genau.
Das hat so gut funktioniert, weil es kennt wirklich kaum noch einer, das wirklich für die ganz Alten wie uns. Es kennt kaum einer, die fanden es dann meistens lustig, aber wenn die Leute, die es kannten, das gesehen haben, waren die sofort, oh Mann, die Klimbim-Familie, und haben sich mega gefreut.
Ja, super.
Hattest du nicht auch Strapse an, Nils?
Ja, natürlich hatte ich Strapse
an. Selbstverständlich, als Elisabeth Volkmann gesungen hatte auch.
Jolante, genau.
Jolante war es. Genau. Und letztes Jahr warst du Madonna. Seid ihr alle als Madonna gegangen, genau, in verschiedenen Äras?
Genau, letztes Jahr waren wir alle verschiedene Madonnen und ich war die Like a Virgin Madonna.
Ah, das ist natürlich eine sehr geile Madonna.
Ja. Na,
mir fällt gerade was ein. In Berlin gibt es oder gab es zumindest vor Jahren noch Fasching, wenn überhaupt. Also Karneval ja nicht, aber die hatten, glaube ich, vor 10, 15 Jahren noch so einen Faschingsdienstag, so ähnlich wie in Bayern. Da habe ich nie so richtig verstanden, warum es Fasching ist, weil das ja, Berlin ist ja von Rheinländern.
Ja, ja.
Gegründet worden. Und da habe ich eigentlich immer gedacht, die hätten den Karneval mitgebracht, aber dann haben die sich auf Fasching versteift. Und ich habe keine Ahnung, warum das so passiert ist. Weißt du das?
Na, es war ein bisschen so, also Fasching war auch schon vor den Rheinländern da, weil in Deutschland zu der Zeit eben, wo nicht Karneval gefeiert wird, Fasching gefeiert wird. Da haben die Berliner gesagt, ja gut, und dann da dürfen sich halt die Kinder in der Kita verkleiden und that's it irgendwie, weil das sonst niemand geschert hat. Die Rheinländer haben dann tatsächlich auch rheinische Karnevalsgesellschaften in Berlin gegründet. Es gab rheinische Berliner Karnevalsgesellschaften und die haben sogar 2 Jahre einen Zug gemacht, über einen Kudamm mit Kamelle werfen und so. Das waren dann halt 4 Wägen oder so und ganz Berlin war so,
was ist das denn?
Was passiert hier? Was
haben die Kamelle zurückgeschmissen?
Was denn Ditte? Ja, genau.
Schmeißen wir irgendwelche Sachen durch die Gegend? Ja.
Verfatzer, du Scheißkerl oder so. Also das war für die völliger, haben die überhaupt nicht gerafft und dann haben die, glaube ich, auch aufgegeben, haben gesehen. Und es gibt ja so, es gibt eben 2 sehr große Kölschkneipen in Berlin. Das ist einmal das Steff, die ständige Vertretung und das Gaffelhaus. Genau, dann gibt es noch das Gaffelhaus. Früher gab es noch mehr, da gab es noch einen Kölschen Römer, hieß der, glaube ich, oder so, der war gegenüber vom Steff, gibt es aber nicht mehr.
Und das Steff hat gegangen, oder was? Ja, kann wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich.
Und dann hat das Steff früher immer noch so Karnevalspartys gemacht im Laden, dann haben sie es irgendwann verlegt in so ein Riesenzelt. Was die jetzt an Karneval machen, weiß ich nicht, aber Gaffelhaus ist immer gut. Da ist immer, die haben so ein, ist so ein riesen Lokal, da ist tierisch was los an Karneval, da sind die Leute alle gut drauf. Auch am 11.11. kannst du da hingehen und das ist irgendwie so, wenn man so ein bisschen Karnevalsfeeling braucht, aber gerade nicht nach Köln kann, dann ist das immer ein guter Ersatz.
Ja, ja, ich finde auch, wenn man irgendwo anders ist, ne? Ich war letztes Jahr Rosenmontag, glaube ich, in Österreich, weiß gar nicht warum. Da hat mir schon auch ein bisschen mein Herz geblutet.
Ja, weißt du, wann mir mein Herz richtig geblutet hat?
Nein.
Ich bin ja auch jahrelang immer zum Dolmetschen nach Berlin gefahren, zu Viva und zu MTV nachher auch. Und das ist dann irgendwie auch häufiger mal an Altweiber passiert oder auch am Rosenmontag. Und dann saß ich im Zug, die alte Strecke, die es ja heute noch gibt, also über Hagen, Wuppertal etc. pp. Und dann saßen die Leute und standen die Leute auf den Bahnsteigen bis Hamm, alle verkleidet und haben in die Gegenrichtung auf den Regionalzug nach Köln gewartet. Und da habe ich tatsächlich, ist mir ein bisschen schwer ums Herz geworden, muss ich sagen. Weil ich musste nämlich weg.
Bis zur Zugteilungsstadt Hamm. Haben sie gestanden.
Genau, richtig. Und dann konntest du sehen, dann standen die alle verkleidet und dann schon die erste Bierkanne da in der Hand und wollten dann unbedingt um 11.11 Uhr in Köln sein. Hat wahrscheinlich auch geklappt.
Das Gefühl kann der Nils bestimmt nachvollziehen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Köln, ne? Ja. Nice to meet you, Köln. Mhm. Ist auch eine sehr schöne Idee. Warum war es dir so wichtig, so das mit Menschen zu teilen?
Ich wollte in einem Buch einfach den Versuch machen, mal so ein bisschen Köln zu erklären. Wie gesagt, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen. Die Leute sagen oft, was soll das mit dem Karneval? Was ist das? Was ist mit den Kölnern los und so? Und ich habe gedacht, man kann ja mal so ein bisschen versuchen, ein Buch zu schreiben, das so erklärt, warum die Welt besser wäre, wenn alle Menschen Kölner wären. Weil davon bin ich nämlich felsenfest überzeugt, dass diese Kölner, dieses kölsche Lebensgefühl, diese Kölner Art sowas ganz Besonderes hat, was ich aus keinem anderen Ort der Welt kenne. Und ich war ja echt schon viel unterwegs. Und es gibt andere Orte, die ich vielleicht genauso sehr liebe wie Köln. Aber es gibt keinen, der das hat, was Köln hat, der diese Stimmung hat. Man sagt ja auch immer, also Köln ist so hässlich, ne, weil es so komplett zerbombt war und dass eben die Stimmung der Leute so gut ist, weil wenn es schon scheiße aussieht, machen wir es uns wenigstens schön irgendwie.
So ist es.
So ist es. Und das hat irgendwie ganz gut geklappt. Da sind die Kölner ja, so gut drauf, auch. Die sind irgendwie unkompliziert, die sind sich auch für nichts fies und so. Und das finde ich irgendwie, ja. Habe ich gedacht, das muss man doch mal in ein Buch fassen. Da muss man doch mal in ein Buch fassen, damit die Leute auch außerhalb Kölns das mal kapieren.
Richtig. Und du weißt, wie gerne alle Popstars immer nach Köln gekommen sind. Das war, also ja. Ich treffe viele Leute, die immer noch sagen, boah, in Köln war es immer noch am schönsten. Haben mal schön Spaß gehabt damals.
Man darf auch so praktische Dinge nicht unterschätzen. Ne? Köln ist so klein, das hat auch super kurze Wege. Also in Berlin bist du ja von Viertel zu Viertel, ist dann ein halber Tagesmarkt
unterwegs.
Ja, wisst ihr noch die Popcom-Leute?
Ja, klar.
Musik auf 1000 Bühnen, auf den Ringen, alles abgesperrt, in jeder Bar, in jedem kleinen Club, in jeder Kneipe, ein Konzert, man kam von A nach B, ja, wir kamen immer überall umsonst rein, in Klammern meistens. Aber ich bin doch ich sollte die Bühne moderieren auf der Popcom auf dem Ring, weil da stand schon, Mola stand schon oben, ja, und ich so, ja, ich muss hier rein, ich bin doch die Alex Bechtel, ich soll moderieren, und der Security so, nee, das glaube ich nicht, und da musste ich irgendwie noch Stefan Jordan anrufen, und ich hatte gar kein Mobiltelefon, mir vom Fan so ein Mobiltelefon, ich
Stefan.
So, weiß gar nicht, die Nummer hatte ich auf dem Zettel, ja. Habe ich den angerufen, und er so, ja, hat der mich reingeholt, und ich weiß, und dein Bruder hat die Autogrammkarten für die Mädchen geschrieben. Für Vanessa, für Jennifer, für Jessica und dann immer wahlweise Nils, Mola, Alex. Hinten solche Stapel hat er nur die Autogrammkarten geschrieben.
Ich weiß noch, auf der Popcom, da waren ja auch die ganzen Plattenfirmen sowieso da, ne? Und es wurde immer sehr viel Bier getrunken, das weiß ich noch. Und einmal kam ein Herr von einer größeren Plattenfirma zurück und meinte, der war auf der Toilette und er meinte so, jetzt wird's langsam durchsichtig auf der Toilette. Meine ich, wie durchsichtig? Ja, wenn ich pinkeln muss, wird es durchsichtig. Das heißt, ich habe mehr als 0,8 Promille, um nicht aufhören, Bier zu trinken. Ekelhaft, nicht? Aber so war es. Und dann ist er ausgenüchtert und dann wahrscheinlich mit seinem eigenen Fahrzeug dann wieder nach Hause.
Verstehe.
Aber das werde ich nie vergessen.
Ich war mal auf der Popcom, man kannte ja auch immer wir dürfen nicht vergessen, das war ja auch eigentlich eine Messe, ne?
Da war ja immer
so Stände von den Plattenfirmen und so. Und da bin ich dann einen Nachmittag mal versackt, weil sie bei einer Plattenfirma hatten sie so, das war eine kurze Zeit in den 90ern, so Wackelpudding-Wodka-Shots.
Ach so, ja, natürlich. Das mache ich heute immer noch manchmal.
Ja. Das grüne, genau.
Und man isst die ja, genau. Das ist ja, du isst ja den Wodka und merkst es dadurch gar nicht. Da ohne Ende in den Wackelpudding reingeknallt und bin ich aufgestanden und ich dachte, ui, da war mal ganz schön viel hier, was ist denn hier los?
Stimmt.
Und weißt du noch immer, da drüben in dem Hotel, da war unten immer die ganze Bar voll besetzt mit diesen ganzen Leuten. Genau. Und ich werde nie vergessen, wie HP da steht, weiß er von Scooter. Und er war schon, er so, und ich so, ey, ich so, Hans-Peter, und er so, oh, Alex. Und der andere Typ von seiner Band hat ihm so ein, weißt du, so ein Wodka-Glas in die Hand getan, so ein Longdrink. Also ist einfach glatt durch die Hand durchgerutscht. Auf den Boden gefallen. Ich konnte gar nicht mehr so richtig zugreifen. Das waren einfach großartige Abend. Und Plattenpapst Jörg hat aufgelegt. Wisst ihr noch, Plattenpapst Jörg?
War das Fresh Family, ne? Ja. Düsseldorf, Ratingen. Genau, Ratingen West.
Der Nils muss jetzt nochmal die Geschichte, tut mir leid Nils, aber so sind wir überhaupt auf den heutigen Tag gekommen, weil der Nils und ich die ganze Zeit nur dumm gelacht haben im Flur von der Aufzeichnung. Die haben auf uns gewartet, auf dich gewartet, ich war schon fertig. Erzähl nochmal die Geschichte, als der Mola, du und ich unsere allererste große Show moderieren durften. Ich glaube, das war die Popcorn Pop Explosion, hatte uns der Dieter Gorni dahin verschachert. Ich glaube, wir haben noch nicht mal Geld bekommen.
Wie, du hast kein Geld dafür bekommen?
erzähl das mal. Stehen wir an der Rezeption im Hotel in München und der Mola hatte totale Angst, dass er mit dir in ein Zimmer muss. Also so zu zweit und ich so, ich hatte natürlich ein Einzelzimmer. Und der Mola, das ist eine Unverschämtheit. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben.
Wissen wir nicht. Jetzt geht ins Doppelzimmer.
War wahrscheinlich auch besser für uns beide, dass wir nicht auf einem Zimmer waren. Hätten wir noch gekuschelt. Aber genau. das war schön. Das war Popcorn, was Pop, Rocky Pop Explosion, weiß man nicht mehr so genau. Ich glaube Popcorn in München, in so einer riesen Halle. Ich glaube am Flughafen Riem, da war das noch, als das noch so ein Partygelände war. Und das war ein großes Teenie-Festival, wie der Name schon ahnen lässt. Popcorn war ja die große Bravo-Konkurrenz. Und da wurde alles aufgefahren, was Teenie-Rang und Namen hat. Also alles an Teenie-Bands, was so nicht zu teuer ist, wurde da eingeladen.
Platz 15 in den Charts.
Ja, genau, ja, so in etwa. Und dann es war die große Zeit von Take That. Die Teenager, für die war Take That die größte Band des Universums und Back for Good ist ja auch einer der besten Songs aller Zeiten, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und für alle war, für die Teenies war das mega aufregend, denn auf dem Plakat der Popcorn Pop Explosion standen alle Acts, hier wie hießen die eine da, Magic Affair Wickfield. Und sowas alles. Wickfield Magic Affair. Und dann war ein großes Fragezeichen auf dem Poster, das weiß ich noch genau. Und da stand dann drauf Surprise Act oder Überraschungs Act.
Und wusste der Veranstalter nämlich selber noch gar nicht.
Ja, genau, ja, wahrscheinlich. Und dann waren alle super aufgeregt. Und für alle Teenies, wahrscheinlich, weil es gab ja damals auch noch keine Handys oder Social Media oder sonst was, da war alles noch so, wie sagt man,
Telefonzellen abreden.
Ja, so, und auch so Word of Mouth sozusagen.
Mundpropaganda, genau,
Flurfunk, hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, ey, ich glaube, dieser Surprise Act, das können eigentlich nur Take That sein. Was natürlich der dümmste Gedanke ist, weil die würden sich nur wirklich aufs Plakat schreiben, aber für so ein Teenager-Gehirn ist das der einzig logische Gedanke. Wenn du die sehen willst, dann müssen die das natürlich sein, hinter diesem Fragezeichen. Wir sind da angereist, uns wurde auch noch nicht gesagt, wer der Surprise Act ist. Wir sind aber, glaube ich, davon ausgegangen, dass es nicht Take That ist, aber wir haben so gedacht, naja, ist ja vielleicht ganz lustig. Dann moderieren wir so die ganze Zeit, es ist auch schon losgegangen, es war sehr lang. Es war auch deswegen krass, weil es dann in der Halle irgendwann angefangen hat, total nach Urin zu stinken, weil die Teenies, die ganz vorne standen, sich nicht getraut haben, auf Toilette zu gehen, aus Angst, den Surprise Act zu verpassen, der ja wahrscheinlich Take That ist. Und wir standen im Backstage und dann sind wir nach der Moderation immer, standen wir dann da rum, dann kamen immer die Acts, die haben immer 20 Minuten gespielt oder so und irgendwann stehen Alex, Mola und ich rum und dann kommt so ein Veranstalter und sagt, ja, wir können euch jetzt endlich sagen, wer der Surprise Act ist und so, den müsstet ihr dann auch gleich in der nächsten Moderation ansagen. Und wir sagen, ja, wer ist es denn? Und dann sagt der, so, fast so ein bisschen aufgeregt, sagt er dann, der Surprise Act ist Modo.
Eins, zwei, Polizei.
Genau, eins, zwei, Polizei, drei, vier Grenadier, der große Modo-Hit, auch der einzige, muss man jeweils sagen. So ein strenger italienischer Mann mit so einem kantigen Kinn. Das war der Surprise-Act.
Und in jetzt schwarz gekleidet.
War das nicht irgendwie der strenge italienische Mann Mussolini? Ach nee, wahrscheinlich war das angelehnt an Duff. Deutsch-amerikanische Freundschaft.
Da bestimmt an,
auf jeden Fall hat das die Teenager nicht interessiert.
Nein, natürlich nicht.
Auf jeden Fall stehen wir drei dann, also der Veranstalter geht weg und es geht darum, wer den jetzt ansagt. Und wir müssen das so unter uns ausmachen und wir drei stehen zusammen. Und Alex und ich haben einfach sofort gecheckt, das ist jetzt der Tod da draußen. Wenn du jetzt da rausgehst, das überlebst du nicht. Aber Mola hat es irgendwie noch nicht so richtig gecheckt. Und dann haben wir gesagt, willst du das machen, Mola? Und er so, ja klar, mach ich. Und Alex und ich beide so, oh, haben uns irgendwie den Schweiß von der Stirn gewischt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Dieser Kate ist an uns vorübergegangen. Aber das Geile bei Mola war ja schon immer, der ist ja nicht nur schmerzhaft, was das betrifft, sondern der reißt sich ja dann auch trotzdem mit. Also der kann dir ja alles verkaufen.
Und genau, der konnte dann auch, Rampensau.
Der konnte auch so eine Halle von Teenies, die auf Check Z gewartet haben, verkaufen, dass das geil ist, dass stattdessen jetzt Modo kommt. Obwohl die alle auf Check Z, der ist auf der Bühne so, ey, ich habe eine geile Überraschung für euch, willkommen zum Überraschungs- Act und so, dann hat er das denen so verkauft, dass sie alle trotzdem gejubelt haben, als der Typ dann auf die Bühne kam. Und es werden wahrscheinlich zwei, drei Tränen geflossen sein beim Nachhausegehen, aber es war auf jeden Fall die beste Wahl, dass Mola uns dann da einen den Arsch gerettet hat an diesem
Moment. Sehr schön, herrlich.
Danke, lieber Mola, nochmal an dieser Stelle.
Was habt ihr dann gemacht? Ihr seid einfach hinter die Bühne verschwunden, habt ein Bierchen getrunken,
ja,
oder was?
Wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja. Wir haben drei Kreuze gemacht. auf der Bühne, dass es vorbei war. Auf jeden Fall ist es für mich so, die Viva-Zeit ist ja wirklich jetzt ewig lang her. Und als der Markus Kafka und der Elmar Gieglinger, was unser früherer Programmchef war, oder ich glaube bei Viva, ist ja auch egal, er war Programmchef bei Viva 2.
Erst war aber Witz and Pieces.
Ja, genau. Und die haben ja dieses Buch geschrieben, ne? MTV war lieb dich. Und da war ich ja auch auf der Lesung, hab mir das angehört, hab selber was gelesen und ich glaube, du ja auch, aber in Berlin, ne? Mhm. Und ich muss sagen, wann war das? Im Januar, glaube ich. Also es ist jetzt ein Jahr her.
Im Jahr davor?
Nein, war jetzt im Januar. Da kam ja auch gleichzeitig diese Viva-Doku raus auf dem ZDF oder in der Mediathek, die der Thorsten Berra, unser alter Kollege, geschnitten hatte. Da haben du und ich, Nils, haben wir zusammen gedreht mit Mola.
Genau.
Haben das nochmal nachgestellt. Und das ist immer schön, wenn man sich wieder sieht, weil man einfach diese Bindung hat und dieses, wir haben zusammen was erlebt, was heute echt, also aus der heutigen Sicht ja sehr einzigartig gewesen ist. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, für mich mit der Doku und mit dem Buch ist es jetzt auch so vorbei. Also jetzt merke ich auch wirklich, das ist so lange her. Ich lache immer noch gerne über die Geschichten, aber ich hab damit echt abgeschlossen. Also das ist... Ich habe lange immer oft gedacht, ach Mensch, weiß noch bei Viva, wie wir da gedreht haben und was du eben gesagt hast über deinen Podcast, um die ganze Sache jetzt rund zu machen.
Ja.
Weißt du, dieses Freisein, dieses Drehen können, wie man will und du bist nur mit dem Kameramann und dem Tontypen unterwegs und hältst die Kamera links, rechts, geradeaus und keiner merkt's, ja. Und das vermisse ich heute noch manchmal beim Fernsehen, aber trotzdem, es ist einfach vorbei.
Ja. Also stimme ich dir
nicht,
ein.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Ich finde nicht, dass es vorbei ist. Man könnte dich nochmal anrufen und den Nils auch. Dann macht man die ganze Sache nochmal von vorne.
Nee, das ist irgendwie, es ist durch.
Ja, finde ich auch.
Wie siehst du das?
Ich habe mich die letzten Jahre, es gab ja dann immer zu allen runden Dingern, gab es ja immer irgendwelche Jubiläumsanfragen zum 10-Jährigen, zum 15-Jährigen, zum 20-Jährigen, zum 25-Jährigen. Ich habe mich da sehr früh immer sehr rausgehalten, weil ich da, ich war da nie so nostalgisch, ich fand das nicht so interessant. Aber ich habe dann jetzt gesagt, zum 30-Jährigen, komm, das kannst du jetzt mal machen, gerade auch, weil Thorsten Berra, unser gemeinsamer Freund und damaliger Redakteur, das gemacht hat und ich dadurch wusste, das wird jetzt auch was Gutes. Deswegen habe ich gesagt, ja, da bin ich dabei, komm, das machen wir. Und habe es aber auch quasi mit der Haltung angegangen, dass ich sage, ja, das ist jetzt, ich mache das jetzt einmal, dann wird es jetzt einmal noch erzählt zum Jubiläum. Ich finde 30 Jahre ist auch ein stolzes Jubiläum. Und dann ist das für mich auch wieder gegessen. Ich mache das jetzt einmal mit dem ganzen Zirkus und dann haben wir es aber auch alles erzählt und dann ist auch gut.
Ja. Und dann noch zum 50.
Einmal. Ich habe noch eine ganz kurze Frage.
Ja.
Und zwar, wenn du jetzt jemanden, der nach Köln kommt, ein Gericht, ein typisches Kölner Gericht vorschlagen müsstest,
was wäre dein Rheinischer Sauerbraten?
Vom Pferd?
Ja.
Natürlich vom Pferd.
Meine Mutter hat das früher, als sie ihre Ausbildung gemacht hat, hat sie es immer in der Mittagspause gegessen, Sauerbraten vom Pferd in der Altstadt und da wurde es immer Trapp-Trapp genannt.
Oh, das arme Pferdchen.
Ja, unter so ein Pferd, das ist auch irgendwann kaputt. Ne?
Das arme Tier.
Muss ich jetzt gerade an Cotton Eye Joe denken. Das heißt, wir sind also kurz wieder bei Viva. Du hast gesagt, das ist 30 Jahre waren okay, dass wir das gemacht haben, finde ich auch. Vielleicht beim 50. nochmal, wenn es das dann noch gibt, da geht ja noch ein bisschen Wasser den Rhein runter.
Das ist wohl wahr.
Aber da haben wir uns kennengelernt, Nils, und ich finde das total schön, dass wir uns immer noch so gut und lustig begegnen und dass wir immer noch nach 31 Jahren Kontakt haben und dass du heute hier gewesen bist, beziehungsweise dazugeschaltet bist aus deinem wunderschönen, ich bin sicher, wunderschönen Hotelzimmer in Erlangen. Das freut mich und uns beide sehr und dafür danken wir dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung. Vielen Dank. Also es ist auch, kann das auch nur zurückgeben. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich dich sehe, Alex. Christoph, wir sehen es ja nicht so oft. Bei dir wäre es wahrscheinlich auch so.
Aber du freust dich trotzdem. Ich hoffe auch.
Aber ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, weil ich mit dir nur Schönes und Gutes verbinde. Und deswegen ist das jedes Mal eine Freude. Und ich finde das auch schön, dass wir etwas so Warmherziges haben. Du hast selber gesagt, wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen und trotzdem sehen wir uns dann wieder und sind sofort wieder so, wie wir immer waren. Das finde ich einfach total schön.
Und trotzdem lachen wir immer noch über Modo.
Ja.
Ich weiß, wir waren einmal sehr besoffen, Nils, auf der Echo-Verleihung in Hamburg.
Das kann doch gar nicht
und da
sein.
Haben wir doch, und da haben wir an der Bar um 5 Uhr morgens standen Frank, wie heißt er nochmal? Frank Zander neben uns und war auch schon nicht mehr ganz nüchtern. Und Jan Delay. Und dann haben wir geknutscht, das weiß ich noch.
Mit Jan Delay?
Nein, der Nils und ich. Ach so,
ich dachte mit Frank Zander.
Also sagenhaft, wie toll.
schön, ne? Da waren wir.
Das war der beste Echo aller Zeiten.
Jenseits von Gut und Böse sind dann, glaube ich, mit Udo Lindenberg ins Hotel gefahren. Er hat uns mitgenommen, weil er Mitleid mit uns hatte. So. Und mit dieser schönen Anekdote lasse ich dich in den Abend, entlasse ich dich in deinen Abend.
Viel Erfolg.
Wir sagen danke, viel Spaß heute Abend mit deiner Geisterbahn.
Ja, genau. Ja, vielen Dank.
Grüß alle und bis ganz bald, lieber Nils. Frohes
bis
Fest, guten Rutsch und wir sehen uns dann im Februar in Köln bei deiner Lesung.
Gut. Kommt alle vorbei, ich freue mich auf euch und Mardet Jut.
Machen wir.
Wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra.
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 So. Tschüss, Nilsi.
Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.
Du auch.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.